Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Hier geht es darum, wie du dein Leben gelingend gestalten kannst. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und in dieser Woche gibt es schon wieder eine Premiere. Denn nachdem ich vor 2 Wochen das erste Interview auch komplett auf YouTube als Video veröffentlicht habe, ist das hier die erste Folge nach mehr als 3,5 Jahren Humans Are Happy Podcast, in der ich nicht nur eine, sondern gleich 2 GesprächspartnerInnen begrüßen darf. Ich spreche in dieser Woche mit Jessie und Nora, die du möglicherweise schon aus dem Psychologie- und Psychotherapie-Podcast Glücklich verkopft kennst. Jessie ist Psychologin und Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie. Und Nora ist Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung für tiefenpsychologische Psychotherapie. In ihrem gemeinsamen Podcast sprechen sie zusammen mit ihrer 3. Co-Host Wiebke über psychologische Themen wie Selbstwertstärkung, Beziehungsthemen, den Umgang mit Herausforderungen oder alltäglichen Krisen. Und zwar zur persönlichen Weiterentwicklung und um sich selbst besser zu verstehen. Na, das passt ja wohl mal 100% zu den Inhalten von Humans Are Happy. Du darfst dich also freuen auf ein Gespräch voller Wissen und voller Information, aber auch voll mit Wertschätzung, mit Anregung, mit Humor und mit Inspiration. Ganz konkret sprechen wir beispielsweise darüber, wie genau Therapie wirkt und warum Therapie nicht nur Leiden mindern, sondern ganz konkret auch zu mehr Wohlbefinden und Zufriedenheit beitragen kann. Es geht um sogenannte psychologische Wirkfaktoren und darum, wie genau die denn jetzt ihre Wirkung entfalten. Es geht darum, welche verschiedenen Ansätze zur Therapie es gibt und wie du für dich vielleicht erkennen kannst, was möglicherweise das Richtige wäre. Denn, wohl bemerkt, Therapie kann nicht nur Leiden mindern, sie kann auch maßgeblich zu einem gelingenden Leben beitragen. Und wie das genau funktioniert, das hörst du in dieser Folge. Die wichtigsten Erkenntnisse daraus, und das waren in dieser Woche viele, erhältst du wie immer einmal pro Monat im Humans Are Happy Newsletter. Anmelden dazu kannst du dich auf meiner Website humansarehappy.org oder über dem Link unter dieser Folge. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal ganz viel Spaß mit dieser Folge und ich sage herzlich willkommen Jessie, herzlich willkommen Nora.
Hallihallo.
Hallo Leo.
Boah, ey, richtige Premiere. Ich habe zum ersten Mal gerade 2 Gästinnen gleichzeitig da und darüber freue ich mich richtig, richtig doll. Und ich merke, dass ich total happy bin darüber jetzt gerade wirklich in diesem Moment mit euch aufzunehmen. Und das ist ja wunderbar, denn wir wollen heute auch darüber sprechen, wie Menschen ja glücklicher werden. Und dafür habe ich ja mit euch beiden wirklich super Ansprechpartnerin dabei und da möchte ich mal einfach zum Start direkt an, ich werfe die Frage euch beiden einfach mal entgegen und gucken, was passiert, so ein bisschen ketzerisch. Ja, werden Menschen glücklich, wenn sie Therapie machen? Was passiert da? Wie funktioniert das?
Ja, ich, erstmal voll schön da zu sein, Leo. Du strahlst mich gerade so richtig an. Ich habe direkt schon gute Laune, passend zum Interview. Tatsächlich war gerade mein erster Impuls, aber nicht direkt. Das war tatsächlich mein erster Impuls gerade. Also erstmal, wir haben die Frage eigentlich aufgeworfen, um auch zu sagen, ne, dass Therapie super wichtig ist für ein Wohlbefinden, weil man da ganz viele Dinge lernt, die fürs Wohlbefinden, fürs Glücklichsein, für ein erfülltes Leben wichtig sind. Ne, es geht darum, sich selber besser zu verstehen, zu erkennen, die eigenen Werte zu erkennen, die eigenen Ziele, die eigenen Bedürfnisse, dass man Bedürfnisse äußern kann, dass es darum geht, wie gestalte ich Beziehungen, dass es auch darum geht, wie kann ich Probleme, denen ich immer wieder begegne, vielleicht auch Muster, die ich selber habe, wie kann ich die anders lösen, wie kann ich denen anders begegnen. Und was bei mir aber gerade bei deiner Frage kam, weil eigentlich wollte ich so antworten und als du die Frage gestellt hast, kam dann direkt, es ist nämlich auch schon so, dass es in Therapie erstmal auch dazu kommen kann, dass Dinge auch bewusster werden, die schwierig sind. Mhm. Ne, dass sich manchmal sogar auch Symptome vielleicht am Anfang verstärken können. Das muss gar nicht so sein, es kann aber passieren. Weil man natürlich auch ein bisschen sich das anguckt, was schwierig ist. Ne, weil man es vielleicht nicht mehr ganz so sehr wegschiebt, sondern da auch hinguckt und auch nochmal ins Fühlen kommt. Das ist auch nochmal der Punkt. Also in Therapie geht es ganz viel ums Fühlen. Und viele von uns wollen viele Dinge ja auch nicht fühlen. Trauer oder Wut oder was auch immer. Was ja auch damit zu tun hat, dass viele Probleme auch überhaupt entstehen, dass wir eben nicht so verbunden mit unserem Gefühl sind. Weil unser Gefühl ist ja ganz wichtig. Da sprichst du, glaube ich, in anderen Folgen ja auch viel drüber. Und in der Therapie kommen wir häufig ins Fühlen. Und das kann herausfordernd sein. Und Therapie macht, da bin ich fest davon überzeugt, definitiv trägt die zum Wohlbefinden dabei, wenn es eine erfolgreiche Therapie war und es eine gute Passung zwischen Therapeut und Patient, Patientin gibt.
Und gleichzeitig würde ich noch sagen, dass Psychotherapie ja dann indiziert ist, wenn auch eine Störung vorliegt, also wenn es eine psychische Belastung auch gibt, die dann dem Wohlbefinden im Weg steht. Ne? Dann geht es darum, dieser Belastung auch entgegenzuarbeiten, das Leiden zu lindern, sodass dann auch wieder Themen rund um das Wohlbefinden mehr gelebt werden können, ne? Dass Ressourcen freigelegt werden können. Von daher muss auch nicht jeder Psychotherapie machen. Aber ich glaube, jeder kann sich mit dem Thema Wohlbefinden auseinandersetzen.
Ja, da habe ich natürlich erstmal gar kein Störgefühl zu. Jeder kann sich mit dem Thema Wohlbefinden auseinandersetzen. Nora, als du gerade gesprochen hast, ich hatte da direkt die Frage, als du meintest, oder im Kopf kam mir sofort die Frage, ja, man lernt ganz viel. Aha, okay, auf der Wissensebene, das ist ja das eine. Aber auf einer anderen Ebene passieren wahrscheinlich ja doch noch ganz andere Veränderungen oder ein ganz anderes Lernen, die dazu beitragen, ja, am Ende, vielleicht, wir müssen das mal auf oder abkürzen, glücklich sein, das klingt ja immer so euphorisch, sagen wir mal, ein höheres Wohlbefinden zu empfinden oder das eigene Leben als gelingender zu empfinden, das ist vielleicht eine treffendere Formulierung.
Ja, und also was du sagst, ist total wichtig und das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Podcast und Therapie oder Podcast und Coaching oder Beratung oder was auch immer, dass nämlich Podcast ja häufig, und wir machen ja auch den Podcast, also uns ist das super wichtig, wir vermitteln Wissen und du vermittelst ganz viel Wissen und das geht erstmal in den Kopf und das, was in Prozessen, die natürlich auch durch einen Podcast in Ansätzen passieren können, aber die häufig ja dann doch im Kontakt passieren, sei es jetzt Beratung, Coaching oder Therapie oder in Gruppen, dass in Prozessen dann Dinge erlebbar werden und erfahrbar werden. Und dann sackt das Wissen so eine Etage runter, sage ich mal. Also ich weiß vielleicht, ja, wenn ich jetzt Nein sage, dann ist es hilfreich und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich bekomme, was ich möchte. Aber überhaupt mal zu erfahren, ah, ich sage jetzt hier Nein und das wird respektiert zum Beispiel. Oder überhaupt mal den Schmerz zu spüren, der kommt, wenn ich jetzt Nein sage und dann auf einmal Angstverbindungsverlust habe oder mich schuldig fühle. Und das zu spüren und zu verstehen, ah, deswegen habe ich Schwierigkeiten, Nein zu sagen zum Beispiel. Und das kann auch sein, dass man vielleicht eine Situation bespricht in der Therapie mit einer Freundin oder so, ne, wo man vielleicht nicht Nein gesagt hat oder so. Und es dann aber erlebbar wird und erfahrbar wird. Das ist auch, würde ich vielleicht direkt schon mal einwerfen, wir würden heute vielleicht auch darüber sprechen, was sind überhaupt Wirkfaktoren in Therapie, also wie wirkt Therapie und was passiert in Therapie? Und das ist ein wichtiger Wirkfaktor, das nennt sich Problemaktualisierung. Probleme werden erfahrbar gemacht. Und nicht nur ich verstehe es und ich spreche drüber, sondern ich fühle es. Ich fühle den Schmerz, wenn ich nicht Nein gesagt habe oder die Angst. Oder die Angst, wenn ich Nein gesagt habe und dann was ganz anderes passiert, was ich eigentlich immer vermeide, wenn ich nicht Nein sage zum Beispiel. Und ich weiß nicht, was fällt dir dazu ein, Jessi, sonst noch?
Ich glaube, dass in Therapie ganz viel mehr passiert oder dass sie zumindest sehr viel wirksamer ist, wenn mehr passiert, als nur Wissen zu vermitteln. Also was auch total heilsam sein kann, ist diese therapeutische Beziehung, die auch ganz unabhängig davon, welches Verfahren angewandt wird, ein ganz wichtiger Wirkfaktor ist. Also der Mensch, der mir da gegenüber sitzt, wo ich mich vielleicht zum ersten Mal so angenommen und verstanden fühle, wie ich bin, wo ich ernst genommen werde, wo ich was aussprechen kann, was mir Angst bereitet und dann ist Raum dafür da und das darf da sein, ohne dass ich Angst haben muss, abgelehnt zu werden oder auch ohne abgelehnt zu werden. Und das finden Studien immer wieder, dass diese therapeutische Beziehung, also was da mit dem Gegenüber passiert, ein Teil auch der Heilung ist, der Bearbeitung von den Schwierigkeiten.
Ja, das finde ich total, ist eine ganz, ganz schöne Konkretisierung aus meiner Perspektive jetzt auf die Frage, ja, was passiert denn da eigentlich? Ne? Also lass uns gerne mal ein bisschen tiefer jetzt einsteigen in dieses Thema. Wie wirkt Therapie? Ne? Wir können jetzt hier mit Schlagworten um uns werfen, aber das hilft ja in der Regel wenig. Und ich finde es total toll, Dinge auch wirklich so verstehbar und anfassbar zu machen. Und ja, lass uns gerne mal drüber reden, wie wirkt Therapie? Warum kann ich mich auf diesen Standpunkt stellen und sagen, Therapie kann Leute glücklicher machen? Also es ist jetzt super plakativ und ich weiß, ein bisschen polemisch, aber ganz bewusst. Aber wenn ich jetzt einfach sage, ja, Therapie, und ich persönlich erlebe das selber ja total. Ich habe auch Therapieerfahrungen jetzt schon mehrjährig als ja quasi Nehmender und das ist einfach so unfassbar wertvoll. Ich glaube auch nicht, dass man dafür immer ein Störungsbild mit Krankheitswert braucht, ja, um es zu verschrieben zu bekommen, ja. Aber ansonsten würde ich mal sagen, ist es für viele Menschen sehr, sehr hilfreich. Aus eurer Perspektive, ihr seid Therapeutinnen, wie wirkt Therapie? Du hast jetzt, Jesse, ja gerade eine Sache angesprochen, nämlich die Beziehung, also in der Beziehung zwischen Klientin und Therapeutin kann Heilung entstehen. Aber was passiert dann noch? Was passiert konkret? Wodurch entsteht diese Heilung? Wodurch ist das, also was ist das, was das Leben dann gelingender macht?
Ich würde mal von meiner Perspektive als Verhaltenstherapeutin antworten.
Unbedingt.
Es gibt ja 4 verschiedene Verfahren, die auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden und Verhaltenstherapie ist eins davon. Und da geht man davon aus, dass ja jedes Verhalten erlernt wurde, weil es mal irgendwann Sinn gemacht hat. Also ich habe mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, weil das vielleicht zu Hause größeren Ärger vermieden hat. Und diese Verhaltensweise nehme ich dann mit ins Leben und auch in andere Beziehungen und Umfelder, wo ich das aber gar nicht mehr unbedingt brauchen würde und wo es mir dann Schwierigkeiten macht, wo mich das vielleicht auch hindert, meine Ziele zu erreichen und wo das ein Leidensdruck oder Konflikte auch produziert. Und wenn Menschen dann mit solchen Mustern von Gedanken, Gefühlen, Verhaltensweisen, da guckt man in der Verhaltenstherapie drauf, auf dieses Dreieck oder manchmal auch Viereck, wenn man noch Körperreaktionen dazu nimmt. Und dann kommt man damit in Therapie.
Was sind jetzt diese drei Ecken dann?
Also Gedanken,
ja?
Gefühle,
ja?
Körperreaktionen und Verhaltensweisen.
Gedanken, Gefühle, Verhalten ist ein Dreieck und als Viereck kommt noch Körperreaktion dazu.
Genau.
Right. Ja. Okay. Ja.
Und in der Verhaltenstherapie schaut man auf diese Zusammenhänge. Ja, man schaut sich Gedanken, also Bewertungen an, die dann wiederum Gefühle auslösen, weil die gleiche Situation ja je nach Bewertung ganz unterschiedliche Gefühle auslösen kann. Und man auch an Bewertungen was verändern kann. Man kann aber auf jeder einzelnen Ebene eigentlich reingehen und damit arbeiten. Ich kann auf der Gefühlsebene arbeiten, auf der gedanklichen Ebene, also wo ich mir Bewertungen anschaue oder auch automatisch ablaufende Gedankenprozesse bewusst mache. Und auf der Verhaltensebene. Ich kann neues Verhalten ausprobieren. Wie würde ich mich eigentlich gerne verhalten? Verhaltensexperimente machen. Und genau, wenn jemand in Verhaltenstherapie kommt, dann wird erstmal geschaut, was sind die Schwierigkeiten, die jemand mitbringt, ein Störungsmodell, also was hat dazu geführt, dass dieses Verhalten so erlernt wurde zum Beispiel, dass diese Schwierigkeiten so aufrechterhalten werden. Und ein ganz wichtiger Punkt ist dann auch, dass PatientIn auch Ziele für sich formuliert, ne? Weil wir arbeiten an den Dingen, an denen die Person arbeiten möchte. Wir kommen nicht als Therapeuten und sagen, aber das und das und das und das ist auch noch wichtig, los. Ne? Oder wir sagen nicht, okay, zum Glücklichsein, um jetzt wieder darauf zu kommen, müsstest du aber auch nach das und das und das, ne? Sondern es gibt einen Behandlungsauftrag. Und dann schaut man, okay, habe ich als Therapeutin die Tools, um den Patienten darin zu unterstützen, seine Ziele zu erreichen.
Okay.
Ja, erstmal soweit.
Ja, danke, Jessi, schon mal. Ich würde gleich noch was ergänzen. Und einmal habe ich direkt gedacht an den Satz von Martin Buber, der ist, der Mensch wird am Du zum Ich. Und das ist für mich auch ein Kernelement, warum und wie Therapie wirkt. Weil wir da im Therapeuten oder Therapeutin ein Gegenüber haben. Und wir, und das ist bei Kindern ja so, und in gewisser Weise nimmt eine Therapie ja auch eine gewisse Weise Funktionen, die so eine Art, in Anteilen so eine Nachbeälterung sein können, die übernimmt eine Therapie ja teilweise. Und bei Kindern ist es ja auch so. Also ein Kind wird zum eigenen Subjekt durch die Eltern. Dadurch, dass da ein Gegenüber ist, was im Idealfall präsent ist, was wertschätzend ist, was authentisch, kongruent zur Verfügung steht, was eben eine Spiegelung vornimmt. Also Spiegelung ist ganz wichtig, auch in tiefenpsychologischer Psychotherapie, aber eigentlich immer, dass man eben spiegelt, ich nehme wahr, du bist das und das und das oder es ist so und so und so. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, das Bild kam mir irgendwann mal, wenn wir zum Beispiel als Menschen keine Spiegel hätten, wir wüssten ja gar nicht, wie wir aussehen. Und dann haben wir vielleicht, ich habe kurz so einen Granatapfel gegessen und ich hatte wirklich bis zur Nase überall so rote Flecken im Gesicht, das war im Urlaub. Und also ich war wandern und ich habe das nicht gesehen, weil ich keinen Spiegel hatte. Und dann war ich irgendwann in einem Restaurant auf Toilette und dachte, Nora, wie sehe ich aus? Und mich hat, glaube ich, keine angesprochen, weil die wahrscheinlich dachten, das ist vielleicht irgendeine Erkrankung oder so, bevor ich abschweife. Wir brauchen einen Spiegel, um zu sehen, zum Beispiel, ich habe da was, interessant, das könnte ich jetzt wegmachen, sagen wir mal. Und ich finde, manchmal ist das in Therapie so ähnlich. Ich merke vielleicht irgendwas gar nicht. Irgendein Muster, was ich immer wieder habe. Und dann ist da jemand und der sagt, spannend. Ich habe den Eindruck, da geht's Ihnen, da vermeiden Sie immer das und das. Oder, das wirkt so, als ob Sie da immer wütend werden. Und das aber nicht äußern vielleicht. Oder sind jetzt so Beispiele. Aber da ist jemand, der nimmt was wahr, was ich aus meiner Perspektive vielleicht nicht direkt sehen kann. Und dann wird es mir bewusst. Und dann habe ich Zugriff da drauf. Und dann kann ich entscheiden, der rote Fleck passt da, schön. Oder vielleicht würde ich jetzt gerne mein Gesicht waschen. Ist jetzt ein plakatives Beispiel. Aber im Sinne von, also in der tiefen Psychologie geht es ja ganz viel um die Bewusstwerdung in der Therapie. Dass die Annahme ist, es gibt unbewusste Prozesse, die von der psychodynamischen Theorie auch in der Kindheit entstanden sind, auch in der frühen Kindheit entstanden sind. Und die sind uns oft nicht bewusst. Das kann eine Angst vor Nähe sein, das kann ein Wunsch nach Versorgung sein oder eine Angst danach, eine Angst davor. Das kann ein Identitätsthema sein, ein Schuldthema. Und das sind Dinge, die oft uns nicht bewusst sind und die dann in der Therapie bewusst werden, sodass ich dann mehr Wahlmöglichkeiten habe. Also darum geht es auch oft. Wenn mir Dinge bewusst werden und ich Zugriff darauf bekomme, dann habe ich Wahlmöglichkeiten. Dann kann ich mich anders entscheiden. Oder auch nicht, aber ich kann diese Entscheidung treffen. Mhm. Ja, das kam mir da gerade so.
Ich finde das total schön, um einfach nochmal diesen Satz zu nennen, mit dem du das gerade begonnen hast. Der Mensch wird am Du zum Ich. Und dieses ja wirklich sehr, ich sage jetzt nicht alltägliche, aber langläufige Beispiel mit dem, ich habe da vielleicht irgendwie Granatapfelflecken, so, und dann spiegelt mir das wer und dann kann ich aber entscheiden, und das fand ich das Interessante, du sagst ja, die Therapeutin oder der Therapeut spiegelt mir irgendwas und dann kann ich entscheiden, ist es für mich eigentlich ein Problem oder nicht, so, ne, und diese Entscheidung entsteht ja jetzt erstmal, also die kann ich kognitiv treffen, aber mein Gefühl ist natürlich immer der Indikator, der wirklich zählt. So, ne, ist es für mich ein Problem oder nicht? Aber das fand ich gerade so wertvoll, dieses ich entscheide das. Ob ich damit mich pudelwohl fühle oder darunter stark leide, ist wirklich nur durch mein subjektives Erleben beeinflusst. Und das ist so die, ich sag mal jetzt, ultimative Messgröße und nicht das Empfinden der therapierenden Person, so, naja, aber du solltest da keine Flecken haben, sondern ich kann ja selber quasi sagen, ja, aber wenn ich da überhaupt kein Problem mit habe und meiner Umwelt nicht auf den Keks gehe, wo ist das Thema, ne? Dann kann ich das ja machen. Ja.
Vielleicht ist es aber auch manchmal so, dass am Anfang jemand denkt, das wäre kein Problem und wir als Therapeutin vielleicht schon im Kopf haben, so, das hängt aber mit anderen Dingen zusammen, unter denen du leidest. Wir behalten das mal im Hinterkopf und vielleicht ist die Person irgendwann bereit, da auch noch mal hinzugucken. Ne? Das gibt es natürlich auch.
Das kann sein, aber das finde ich total interessant, weil natürlich ist es, ich glaube, das kennt jeder Mensch, dafür muss man auch nicht erst Therapeutin sein. Von außen ist es immer sehr, sehr einfach, Dinge zu erkennen und irgendwo drauf zu schauen und so weiter. Ratschläge zu geben bei FreundInnen geht das immer sehr gut. Bei sich selber ist das manchmal ein bisschen schwieriger. So, und dieses, ja, ich kann vielleicht als Therapeutin von außen Dinge sehen, aber wenn sie jetzt einfach für den Klienten oder die Klientin in dem Moment nicht so relevant sind oder der Mensch sich das nicht anschauen will, dann bringt's, also so, das das wäre ja sehr, sehr von oben herab, dann zu sagen, genau, nee, aber ich erkenne, das ist deswegen und deswegen, also das wäre ja voll schwierig. Oder?
Mhm. Ich finde, da ist ein schönes Bild auch, das hat mir ein Supervisor jetzt diese Woche in der Supervision gegeben, das Bild, man ist auf einer Wanderung und der Patient möchte irgendwo anders hin, der möchte auf einen Gipfel, der möchte irgendwo anders hin, das ist ja ein Leidensdruck da, wenn man Therapie macht, das heißt, man wünscht sich etwas, ist anders, das Symptom ist weg zum Beispiel. Ich als Therapeut bin wie ein Wanderführer. Und ich habe sozusagen das studiert, also ich habe Karten dabei, ich habe Ausrüstung dabei, ich kenne mich mit der Wetterlage aus, ich kann vielleicht auch die Sterne und die Orientierungen lesen oder so. Aber ich weiß auch nicht genau, welcher Gipfel und welcher Weg der richtige ist. Und was ich aber machen kann, ist eben meine Expertise einbringen. Und sagen wir mal, der Patient sagt jetzt, es gibt vielleicht ein Thema, was ich vielleicht, der sagt, er möchte ohne Schuhe wandern. Also wie vielleicht zum Beispiel eine Person, die ihre Grenzen nie achtet. Und dann kann ich zum Beispiel rückmelden, okay, ist Ihnen vielleicht gerade kalt an den Füßen? Versuchen Sie es doch mal mit Schuhen oder so. Ne? Also zum Beispiel hier eine Person darauf hinweisen, wenn Schmerz entsteht, wenn man Grenzen nicht achtet. Und vielleicht mal einen Vorschlag machen, Sie können hier mal das und das ausprobieren. Zum Beispiel. Ne? Und das ist jetzt, ich habe es jetzt sehr runtergebrochen. Aber ich finde dieses Bild sehr schön. Ich weiß nicht, was für den Patienten, die Patientin richtig ist. Aber ich kann die Person begleiten. Und darum geht's. Also ich bin da, ich bin präsent. Ich kann Vorschläge reinbringen, ich kann Dinge widerspiegeln, die ich wahrnehme. Vielleicht ist es eine Person, die sagt, nee, ich habe nie kalte Füße und das passt mir jetzt ohne Schuhe und es ist eh gutes Wetter. Und dann ist kein Leidensdruck da und dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Ne? Mhm. Oder die Person sagt, ja, ihr seht.
Aber wenn die Person zum Beispiel die ganze Zeit sagt, ich habe aber kalte Füße während des Wanderns, ne, dann sind wir diejenigen, die wissen, okay, dann ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, die Schuhe mal anzuziehen.
Oder anzusprechen, vielleicht eher, oder?
Ich würde die Schuhe nicht anziehen. Ich würde denjenigen sagen, so, ah, wir haben doch Schuhe dabei. Ne? Wie wäre es, wenn sie die mal testen und gucken, ob die Füße dann angenehm warm werden? Ich würde die nicht zubinden.
Genau. Kurzer Einschub. Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse aus über 100 Folgen und mehr als 3,5 Jahren Humans Are Happy Podcast in einem 10-seitigen PDF zusammengefasst. In dem kostenlosen PDF Wirksame Wege für ein hohes Wohlbefinden lasse ich dich in 5 einfachen Kapiteln daran teilhaben. Um das PDF zu erhalten, trage dich in den Humans Are Happy Newsletter ein und ich schicke es dir automatisch zu. Die Anmeldung zum Newsletter findest du auf meiner Website humansarehappy.org oder natürlich als Link in den Shownotes. Einschub Ende. Genau. Wie ist das denn jetzt, wenn ich das jetzt richtig mitgeschnitten habe? Jessi, kommst du aus der verhaltenstherapeutischen Lehre und Nora, du aus der tiefenpsychologischen. Wo sind denn da genau die Grenzen? Also wie grenzt ihr euch gegenseitig ab? Woher wüsste ich als möglicherweise jetzt Klientin, für mich macht eher in die Richtung zu gehen Sinn und in die Richtung zu gehen. Das ist ja auch, wenn man jetzt da nicht so tief drin ist, total komplex und undurchsichtig. Können wir da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Also es lässt sich erstmal sagen, dass beide Verfahren, beziehungsweise alle 4 Verfahren wissenschaftlich fundiert sind und wirken. Ne, für,
alle 4, hast du jetzt gesagt?
Alle 4, genau, noch die systemische Psychotherapie und die Psychoanalyse. Das sind die 4, die auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Und dafür sind am Anfang auch so die ersten Sitzungen da, dass man erstmal Therapeut, Therapeutin kennenlernt und dass die auch aufklärt, ich mache das Verfahren, zum Beispiel Verhaltenstherapie, das funktioniert so. Es gäbe aber auch noch die und die Möglichkeiten. Und wenn Therapeuten selber den Gedanken haben, okay, das andere Verfahren, ein anderes Verfahren könnte besser passen, dann ist es auch unsere Verantwortung, das zu äußern und die Person eher auch weiter zu empfehlen. Für, ich würde sagen, bei einigen oder bei einem Großteil von den Störungsbildern ist aber tatsächlich Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie beides eine gleich gute Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Nora.
Genau, also da finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, das belegen auch Studien, dass einer der Hauptfaktoren die therapeutische Beziehung ist und dass dann, wenn man die als Wirkfaktor nimmt, das Verfahren oft gar nicht so eine große Rolle spielt, was den Wirkungserfolg angeht. Und das finde ich auch wichtig, auch für jede Person, die auf der Suche ist, schauen, wie fühle ich mich mit der Person, die da vor mir sitzt, als Therapeut, Therapeutin. Es gibt schon Vorgaben und es gibt Empfehlungen, ich habe die gerade nicht 100% präsent, aber es gibt schon Erkrankungen, wo ich auch als psychologische Psychotherapeutin sagen würde, da ist jetzt eher eine Verhaltenstherapie indiziert.
Zwangsstörung zum Beispiel ist für Verhaltenstherapie eher, ne?
Genau, die Richtlinie zur Zwangsstörung, die empfiehlt auf jeden Fall, glaube ich, auch Verhaltenstherapie. Und das wäre dann, wenn ich das empfehlen würde, wenn ein ganz starker Symptomleidensdruck da ist, dass dann es vielleicht sinnvoll sein kann, weil zum Beispiel erstmal bei Zwangsstörungen, wo ja auch Expositionen super gut erforscht sind, dass die wirken, dass man vielleicht erstmal das macht und vielleicht im Anschluss nochmal eine tiefenpsychologische Psychotherapie oder Psychoanalyse, um dann noch tiefergehende Themen zum Beispiel zu besprechen und erstmal konkret an den Symptomen arbeitet zum Beispiel. Oder auch, wenn der Fokus sehr stark auf was Körperlichem ist und der Patient, die Patientin da gar nicht so gut von abweichen kann, von zum Beispiel dem Leidensdruck durch irgendein körperliches Phänomen, würde man zum Beispiel auch vielleicht dann erstmal zur Bewältigung was anderes empfehlen. Oder wenn der Patient, Patientin zum Beispiel zu destabilisiert ist, dann ist vielleicht eine Psychoanalyse nicht das Richtige, weil erstmal eine Stabilisierung wiederhergestellt werden muss. Also das gibt immer so verschiedene Fälle, wo man das ein oder andere schon eher empfehlen würde. Aber wie du auch sagst, Jessi, gerade die tiefenpsychologische Psychotherapie und die Verhaltenstherapie, das sind ja auch Verfahren, die auch sehr häufig, glaube ich, auch angeboten werden, wobei ich da jetzt mich mit Zahlen noch gar nicht auskenne. Und bei so einem klassischen Störungsbild, was vielleicht durch was Akutes entstanden ist, würde ich sagen, sind die beide sehr hilfreich. Und mit systemischer Therapie kenne ich mich jetzt tatsächlich gar nicht aus, wann die mehr oder weniger indiziert ist. Müsste man vielleicht den systemischen Therapeuten fragen. Die ist ja auch ein bisschen neuer. Die ist, glaube ich, erst seit 2018 im Leistungskatalog der Krankenkassen drin. Aber auch super ein spannendes Therapieverfahren, weil es ja so auf dem humanistischen Menschenbild auch begründet ist. Und du hast aber auch noch eine Frage gestellt davor, Leo. Kannst du die, wo der Unterschied auch ist in der Therapie zwischen tiefenpsychologischer Therapie und Verhaltenstherapie, glaube ich, ne?
Ich glaube, das haben wir ganz gut rausgearbeitet. Zumindest ich gebe einfach mal wieder so das, was ich verstanden habe. Dann könnt ihr so als Gegenprobe das vielleicht mal checken. Das fand ich eine total tolle, eine wirklich, wirklich so schöne Perspektive, dass in allererster Linie als Wirkfaktor, dass die Beziehung zwischen Therapeutin und Klientin wichtig ist. So, und ich glaube, das kennen wir ja auch alle. Also das ist ganz witzig. Ich musste in dem Moment denken, ich bin in einem Organisationskontext unterwegs und ich kann ja 10-mal fachlich auf eine Stelle passen. Ob ich da jetzt aber als Typ in den Laden reinpasse, ist was ganz anderes. Also fachliche Eignung versus kulturelle Passung würde man jetzt in der Organisationskultur, im Organisationskultursprech sagen. Aber es ist ja hier das Gleiche. Ja, die Beziehungsebene muss passen und dann, genau. Das ist einfach die Grundlage für alles Weitere. Meine Frage eben war erstmal, wie grenzen sich jetzt beispielsweise Verhaltenstherapie und tiefenpsychologische Therapie voneinander ab? Das, was ich von euch verstanden habe, ist, dass die Verhaltenstherapie eben wirklich auf konkrete Verhaltensmuster und Störbilder abzielt, die mich echt behindern, meinen Alltag zu bewältigen. Beispielsweise, ich habe eine Zwangsstörung, was ich mal für ein Beispiel gehört habe, was ich total gut finde, wenn ich Flugangst habe, aber Flugbegleiter bin. So, da denkt man sich erstmal, was ist das denn für ein Quatsch? Augen auf bei der Berufswahl? Nee, das wäre jetzt total arrogant. Es kann ja sein, dass es einfach irgendein krasses Ereignis gab, wie fast ein Absturz oder was auch immer. Da ist vielleicht ein Mensch, hatte einen epileptischen Anfall während eines Fluges und ich musste das irgendwie handeln. Das hat mich super überfordert und jetzt habe ich Schiss, in ein Flugzeug zu steigen. Deswegen kann ich meinen Job nicht mehr machen. Blöd. So, ne? Aber wenn ich jetzt eine psychologische Behandlung mache, dann muss ich nicht mehr darüber erstmal reden, was hat das mit meinen Eltern zu tun, sondern ich muss in meinen Job zurückkommen. So. Und deswegen wäre an der Stelle beispielsweise eine verhaltenstherapeutische Behandlung, ich weiß gar nicht, ob Behandlung so ein schönes Wort ist, aber Ansatz.
Therapie.
Therapie, ja, eher zielführender. Und tiefenpsychologisch macht eben mehr Sinn, wenn man eben nochmal einen Tick tiefer gehen will, um eben nicht nur zu schauen, wie kann ich jetzt mit diesem einen konkreten Verhalten, Störungsbild etc. umgehen, sondern was sind eigentlich die Muster dahinter? Warum ist das so? Ich möchte mich selber besser kennenlernen, besser verstehen, um vielleicht auch umzulernen oder grundsätzlich eine neue Haltung insgesamt mir selber und der Welt gegenüber zu bekommen. Ja, ja, könnte man das so zusammenfassen?
Ja, da finde ich auch nochmal wichtig, zum Beispiel könnte es sein, ne, es gibt eine Person und die hat vielleicht Flugangst und dann behandelt man die Flugangst erfolgreich in der Verhaltenstherapie und die kann wieder fliegen und ein paar Wochen oder Monate später entsteht dann aber eine Zwangsstörung. Und das kann manchmal sein, wenn Symptome eben eine tiefere Ursache haben. Und dann kann es manchmal nicht ausreichend sein oder dann verschiebt sich das Symptom wieder, wenn man nur das Symptom behandelt. Ne, wobei da auch wichtig ist zu sagen, ja, die Verhaltenstherapie behandelt auch in der heutigen Form, die ja schon nach der dritten Welle weiterentwickelt ist, auch nicht nur das Symptom. Ne, genauso wie die tiefenpsychologische Psychotherapie auch nicht nur oder auch nicht vorwiegend in der Kindheit herumgräbt, in Anführungszeichen, was manchmal ja auch das Bild ist. Also, ne, das ist, geht auch in der tiefenpsychologischen Therapie immer um das, was der Patient, die Patientin im Hier und Jetzt mitbringt. Und dann gibt es, und dann gucken wir uns das an, wo sich die Kindheit noch auswirkt. Also das, was abgeschlossen ist und was keinen Leidensdruck bereitet, das ist ja dann nicht relevant. Aber es gibt eben Dinge, die noch nicht abgeschlossen sind, noch nicht verarbeitet sind oder eben noch eine unbewusste Energie haben, mit der sie wirken. Und wenn das auf das Hier und Jetzt einen Einfluss hat, dann gucken wir uns das an. Und als Bild finde ich auch nochmal schön, ein bisschen wie so ein Haus, wo vielleicht ist die Heizung kaputt und es kann vielleicht helfen, dass ich jetzt einen Heizlüfter dahin stelle oder das Sommer wird und dann leide ich nicht darunter. Aber es kann langfristig vielleicht sinnvoll sein, dann eher im Keller zu gucken, was genau ist das denn das Problem in der Heizung, damit es sozusagen nicht mehr kalt ist.
Aber ich glaube, die Verhaltenstherapie wird auch nicht unbedingt nur einen Heizlüfter hinstellen. Also, wie du gerade gesagt hast, ist es tatsächlich auch immer wichtig zu gucken, wo kommt es her, um das auch zu verstehen. Ich glaube, so ganz praktische Unterschiede sind in der Verhaltenstherapie zum Beispiel Verhalten auszuprobieren in Form von Hausaufgaben, Protokolle zu machen. Ich glaube, solche Dinge passieren in der tiefen Psychologie nicht so sehr. Ne, sondern es ist so ein bisschen strukturierter. Es ist schwer, das zu sagen, weil es so patientinabhängig ist. Ne, wir haben immer das Gefühl, wir machen mit jeder Person auch ein bisschen eine andere Therapie. Natürlich innerhalb von dem, was wir gelernt haben. Ne? Aber wenn man so einen Patiententag hat, ist jede Einheit so unterschiedlich. Und das macht dann, glaube ich, auch eine erfolgreiche Therapie aus, so individuell wie möglich auf die Person einzugehen.
Sagt ihr Patienten oder Klienten?
Patientin, sag ich.
Okay.
Ja, genau, bei mir genauso. Dadurch, dass es von der Krankenkasse ja finanziert wird. Ich kann da nur mitgehen, was Jessi sagt. Das finde ich auch manchmal so faszinierend. Es gibt ja auch irgendwie so eine Therapieserie, ich glaube von einem Analytiker, wo man dann immer so in jeder Stunde eine andere Person auf der Couch sieht. Und ich muss da manchmal wirklich in meinen Therapietagen daran denken, dass es wirklich, könnte man wirklich so eine Serie draus machen. Also jedes Mal sitzt jemand anderes da. Und die Atmosphäre und die Szene, die entsteht, ist jedes Mal eine andere. Und das ist, finde ich, total faszinierend und total spannend. Und ja, das gehört dazu. Mhm. Also auch in der tiefenpsychologischen Therapie gibt es nicht die Therapie. Aber der Unterschied ist, dass zum Beispiel ich nicht ganz so aktiv bin wie vielleicht ein Verhaltenstherapeut, sondern die tiefenpsychologische Therapie hat schon das Konzept, dass man dem Patienten, der Patientin sehr viel Raum gibt und dann eben schaut, was entsteht. Und dann eben sich die Muster anschaut, die jedes Mal frei entstehen. Und dass ich nicht so viel vorgebe. Und da ist auch wichtig, dass jemand auch schaut, was möchte ich denn? Und wenn jemand zum Beispiel gar kein Interesse daran hat, in die Kindheit zu schauen und sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, was ja manchmal vielleicht auch Gründe hat, ne? Dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige.
Die in der Kindheit liegen.
Ja, aber dann ist es vielleicht auch gerade nicht das Richtige, ne? Und dann ist vielleicht erstmal was anderes initiiert. Und genauso wie wenn jemand sagt, boah, ich habe schon so viele Dinge empfohlen bekommen und was gemacht und irgendwie ändert sich mein Problem trotzdem nicht und ich habe schon eine Verhaltenstherapie gemacht oder so und ich komme aber nicht weiter, obwohl ich weiß, was eigentlich hilfreich und gut ist. Dann ist vielleicht eine tiefenpsychologische Therapie zum Beispiel sinnvoll.
Also es kann auch zu verschiedenen Zeiten im Leben was Unterschiedliches dran sein.
Ja.
Oh ja, das löst sehr große Resonanz aus, weil das ist einfach, glaube ich, das kann ich also auf jeden Fall aus meinem Erleben unterschreiben. Mich würde noch mal interessieren, lass uns mal so einen Schritt zurückgehen. Ihr habt ja natürlich ein unfassbar tiefes Wissen jetzt darin, wie unterscheidet sich diese Therapieform von der Therapieform und dann auch noch von der und der. So, aber wenn ich jetzt beispielsweise als, ich versuche jetzt mal so eine Perspektive als mögliche Klientin oder Patientin einzunehmen oder vielleicht einfach ein Mensch, der das hier hört und gar nicht jetzt so dieses Wissen hat und diese Nuancen unterscheiden kann, was ist denn jetzt das Richtige für mich? Ja, also ich berg ja in der Regel als Mensch jetzt erstmal nur so, ich habe hier ein Problem, da komme ich nicht weiter. Oder ich habe hier ein Muster, das behindert mich immer wieder. Ich möchte das jetzt mal gerne mit wem anders anschauen. So, ne? Da habe ich dann ja auch nicht so dieses Fachvokabular und sage, ey, hier bei dem Dreieck an dieser Ecke, so, sondern dann sage ich einfach, ey, ich komme hier nicht weiter, ich brauche Hilfe. So, und dann gibt es die Möglichkeit, was mache ich? Will ich eine Therapie machen? Ey, Therapieplätze sind erstmal so ultra schwierig zu bekommen und dann weiß ich doch noch gar nicht, mit wem ich eine Therapie machen soll. Also soll ich zu Jessi oder Nora? Das würde mich total überfordern. So, und macht überhaupt Therapie Sinn oder soll ich nicht lieber zu einem Coach gehen oder zu einer psychologischen Beraterin oder zu einem Heilpraktiker? Ist doch auch okay. So, also wenn ich jetzt als Therapeutin, die sich da super auskennt, sondern so als Mensch mit seinen weltlichen Problemen und seiner alltäglichen Überforderung da irgendwie auf die Reise machen will, mich begleiten zu lassen. Wie kann ich denn da vorgehen, wenn ich gar nicht jetzt so zielgerichtet weiß, was jetzt das Sinnvollste ist? Was wären denn so gute erste Schritte?
Willst du oder soll ich?
Mach gerne du. Also ich kann auch was sagen, aber mach gerne du.
Okay, also mein erster Impuls wäre erstmal voll gut, dass du merkst, dass irgendwas nicht stimmt und dass du dir Hilfe wünschst, weil das ist so, ne, das ist so der erste Schritt, der erstmal auch da sein muss, so eine Erkenntnis, da ist irgendwas, womit ich alleine nicht mehr klarkomme, es hat sich was in mir verändert und das belastet mich, so. Und dann würde ich tatsächlich empfehlen, vielleicht entweder mal bei auf der Seite der, wir haben das eben nochmal geguckt, ne, Bundespsychotherapeutenkammer. Da kann man sich Therapeuten ausgeben lassen oder auch auf therapie.de zum Beispiel und sich dann erstmal eine Therapeutin oder Therapeuten, man hat ja manchmal auch so eine Präferenz, ob man lieber zu einem Mann oder zu einer Frau möchte, was ja auch komplett in Ordnung ist, da sich erstmal wahrscheinlich auf eine Warteliste schreiben zu lassen, wenn man gesetzlich versichert ist. Weil das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem. Psychotherapie wirkt und wirkt auch gut, wissenschaftlich fundiert. Und jeder hat ein Recht darauf, der eine psychische Erkrankung hat. Und in der Realität sind die Wartezeiten aber lang. Das ist total schlecht, weil je früher behandelt wird, umso leichter der Verlauf, ne? Und umso früher kommst du zu einer Verbesserung. Und je länger was aufgeschoben wird, umso eher kommst du zu einer Chronifizierung oder auch zu rezidivierenden depressiven Episoden zum Beispiel. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall sagen, nimm es ernst, bleib auch wirklich dran. Das ist total blöd, weil gerade wenn jemand in einer psychischen Krise ist und dann versucht er, TherapeutInnen zu erreichen und bekommt Absagen, dann ist das ja eine total vulnerable Zeit eigentlich, ne, wo man Unterstützung braucht und dann dran zu bleiben und zu sagen, okay, ich rufe aber nochmal an und ich frage nochmal nach. Aber trotzdem ist das auf jeden Fall ein Weg, also sich auf Wartelisten zu schreiben. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, es gibt eine sogenannte Termin-Service-Stelle, wo man sich Unterstützung holen kann für eine Sprechstunde, für ein Erstgespräch, wo dann zumindest schon mal innerhalb von 4 Wochen das erste Gespräch stattfinden kann. Da würden wir vielleicht auch die Kontaktdaten in die Shownotes machen, wenn das in Ordnung ist.
Auf jeden Fall.
Ne, weil das kann nochmal eine Unterstützung sein. Dann kann man sich zwar die Person in dem Moment nicht selber aussuchen, sondern die Terminservicestelle sucht dann jemanden in einem Umkreis. Aber manchmal ist auch schon dieser erste Kontakt total hilfreich. Ne, dass da mal jemand ist, der sich 50 Minuten Zeit nimmt, einem zuhört, einem hilft einzuordnen. Ist das ein psychisches Leiden, was eine Psychotherapie nötig macht? Ne, und da auch eine Entlastung und Validierung so zu bekommen. Und dann, wenn dieser erste Termin, diese Sprechstunde ankreuzt, das ist dringend, dann hat man auch ein Anrecht darauf, einen Therapieplatz in einer gewissen Zeit zu bekommen. So.
Darf ich ganz kurz einmal da einhaken? Weil was mir jetzt gerade kam als Impuls war, wenn ich in so einer Situation dann bin und dann kriege ich vielleicht ein Gespräch und vielleicht kriege ich auch direkt die Möglichkeit, da mit einer Therapeutin zusammenzuarbeiten. Und die ist jetzt halt einfach beispielsweise Verhaltenstherapeutin. Dann kann ich mir vorstellen, dass das auch bei vielen Leuten den Druck emotional auslöst, sich zu sagen, ja, ich bin jetzt hier, ich muss jetzt das nehmen, weil es ist ja ultra schwierig, was anderes zu bekommen, wenn ich jetzt auch noch wählerisch bin in dieser Situation, obwohl es das Beste für mich wäre. So, oder ne, dann, also das. Ja, in mir kam sofort der Druck auf in dem geschilderten Szenario. Ja, nimm einfach die erste Möglichkeit, die du hast, weil du kriegst ja sonst nichts anderes. Ist das nicht eigentlich Realität? Oder wie funktioniert das? Weil dann, also ich kann ja dann nicht sagen, ja, ich möchte jetzt gerne hier mal 5 Therapeuten vorgeschlagen bekommen, dann teste ich die alle und dann entscheide ich mich für wen. Also, Das ist es ja nicht, oder?
Das ist das Problem der mangelnden Kassenzulassung. Also es gibt ja tatsächlich nicht zu wenig PsychotherapeutInnen. Uns gibt es genug, sondern es gibt zu wenig Kassenzulassung. Es ist ein politisches Thema. Und eigentlich sind dafür ja die probatorischen Sitzungen da. Also eigentlich sollte es genau so sein, dass man sich 1, 2, 3 gucken kann, wo fühle ich mich wohl und sich dann danach entscheiden. Und ich glaube, was aber real passiert, ist, dass viele erstmal froh sind, wenn sie überhaupt was haben. Aber wir würden dann wirklich auch ermutigen, wenn man sich nicht wohlfühlt, also gar nicht wohlfühlt. Manche Sachen werden auch mit der Zeit besser, ne? Vielleicht sind das dann auch erstmal eigene Themen oder tiefenpsychologisch vielleicht ausgedrückt Projektionen, die auf die Therapeutin gehen. Das ist eigentlich nicht mein Fachjargon, aber es ist auf jeden Fall erlebbar so. Und wenn dann zum Beispiel die Patientin anspricht, die und die Sachen würde ich mir wünschen und die Therapeutin dann gut darauf reagiert, dann kann es trotzdem eine gute Arbeitsbeziehung werden, auch wenn es am Anfang vielleicht ein kleines Störgefühl gab oder so. Mhm. Also es kann auch eine positive Beziehungserfahrung sein. Ich mag jemanden nicht von Anfang an mega gerne, aber ich spreche was an und dann verändert sich auch was. Ne, aber natürlich, wenn man wirklich ein Störgefühl hat, was bleibt und es irgendwie gar kein sicherer Raum ist, dann kann man sich nicht öffnen. Also dann sollte man wirklich nochmal weiterschauen.
Ja, okay, danke.
Ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Ich glaube, das Problematischste ist, gar nichts zu machen. Also, und denn, ne, deswegen, ne, das würden wir auch gerne mit der Folge so ein bisschen die Schwelle auch senken, aktiv zu werden. Und wenn man eine totale Hürde bei Therapie hat, dann kann es auch hilfreich sein, erstmal zum Beispiel ein Coaching zu vereinbaren und dann mit der Person dann auch zu sagen, ich überlege, Therapie zu machen, vielleicht kannst du, da können sie mir da eine Rückmeldung zu geben. Das kann auch hilfreich sein. Oder mit einem, oder einer Psychologie, oder erstmal ein Seelsorgetelefon anzurufen und dann da zu sagen, hey, könnt ihr mir eine Rückmeldung dazu geben? Oder sich erstmal das Thema anzugucken, was hemmt denn vor einer Therapie zum Beispiel? Dass man das sich erstmal anguckt. Aber dass etwas in Bewegung kommt, ich glaube, das ist das, wofür ich gerne sensibilisieren würde. Nicht, was ja gerade bei Depressionen so ein Teil ist, in die Ohnmacht zu gehen, in das Nichthandeln zu gehen, in die Hilflosigkeit zu gehen, sondern etwas in Bewegung zu bringen.
Mhm. Mhm. Voll schön, dass du es nochmal sagst, das glaube ich auch, weil auch einfach diese Erfahrung, mal 50 Minuten nur über sich reden zu können, diesen Raum so zu haben, eine Fachperson, die einem zuhört, da so wichtig zu sein, sich diesen Raum auch nehmen zu können, eine Rückmeldung zu bekommen. Ja, da sind so viele Dinge, die auch einen Therapiekontext ziemlich einzigartig machen. Ne? Also auch ein gutes Gespräch mit Freunden hat ja immer so eine Reziprozität. Ne? Also ich bin mal in der hörenden Rolle und mal in der erzählenden Rolle. Ja, und dass es wirklich diesen Rahmen gibt, nur für sich selbst zur Reflexion, das ist was ganz Wertvolles.
Was in mir gerade noch so nachschwingt, ist vor allem dieses, das fand ich auch eine extrem schöne Haltung und Perspektive auch darauf. So, ja, es kann erstmal auch ein etwas, was sich erstmal doof anfühlt, vielleicht, es kann ja auch dann zu einer Ressource werden, indem ich dann halt merke, ah ja, hey, warte mal, hier hat sich die Beziehung ja gewandelt und ey, das ist ja gar nicht so schlecht. Also, wenn ich immer beim ersten negativen Gefühl sage, nee, dann nicht, dann wird es insgesamt im Leben schwierig, nicht nur in der Therapieplatzsuche. Und ich kann das mal von mir erzählen, so aus meinem persönlichen Erleben, ich habe einen Therapieprozess so knapp 2,5 Jahre hinter mir und das war zwischendurch auch so, weiß nicht, so nach einem Jahr oder anderthalb so, oh ey, Mann, ganz ehrlich, ich gucke mir hier die ganze Zeit so ultra schwierige Sachen an, das ist einfach ermüdend. Ist einfach ermüdet, ja, kein Bock mehr drauf, Leute. So, ich will jetzt mehr Leichtigkeit. So, ich will jetzt mehr Spaß. So, ich mach das jetzt nicht mehr. Also, ne, das sind dann auch Stimmen, die laut werden. Und es ist vielleicht auch ganz wichtig, die zu hören, weil dahinter ist ja auch ein Bedürfnis. So, aber es ist manchmal auch richtig gut, dann nicht zu sagen, immer den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, sondern eben zu sagen, ja, nee, vielleicht bringt dich das aber nach vorne, genau, dir diese schwierigen Sachen anzugucken. Aber es ist halt einfach, es erfordert auch erstmal Ressource. Mhm. Und dann kann es aber zu einer Ressource werden.
Mhm. So, ja, und ein Therapieprozess hat ja auch häufig Höhen und Tiefen, ne? Dann verändert sich mal absolut viel, dann gibt's mal ein Plateau, dann gibt's einen kleinen Rückschritt, dann verändert sich wieder was. Voll, ne? Also das geht ja auch so in Schichten irgendwie. Mhm. Und hast du das dann geäußert, dass du dir mehr Leichtigkeit wünschst?
Ja, das ist total interessant. Ich habe meinen Therapieprozess mehrfach fast abgebrochen. Mhm. Dann habe ich es immer noch nicht gemacht. So, aber es ist immer, das ist total gut. Das ist total, also ist auch gut, das in, dann kann man ja darüber reden. Mhm. Ne, das, dann ist das einfach so der Gegenstand dessen, warum denn eigentlich? Ne? Was ist dahinter und so weiter? Mhm. Ja, also, es ist gar nicht verkehrt, Zweifel zu äußern. Also die da sein zu lassen ist wichtig, damit am Ende dann wiederum die Bindung nicht mal zwischen Therapeut und Klient zwischen, sondern zwischen in dem Moment mir und dem Therapieprozess, die wird stärker. Weil ich den Prozess in Frage stellen kann, aber er nicht abreißt, so gesehen. Ne? Und sondern das ist total gut. Ist total gut.
Voll. Und dass das auch Raum kriegen kann. Entschuldigung. Ne? Ja, sorry. Ja. Ja. Also ich habe auch nur an einen Prozess mit der Patientin auch gedacht, wo ich das auch so erlebt habe, dass es um Verlängerung ging und die Patientin hat da erst sagen können, dass sie das auch, als dass sie manche Dinge als schwierig erlebt hat, weil es eben schwierige Themen waren. Und sie hat das halt vorher gar nicht äußern können. Und da konnte sie es äußern. Und als es dann geäußert werden konnte, dann hatte sie ein ganz klares Ja zur Therapie weiterzumachen auch. Und da ging es eben auch darum, ne? Das ist auch wichtig, dass sie das mit einbringt, weil ich brauche auch eine Orientierung, damit wir eben zusammenschauen können. Ich kann ja auch nicht so in den Kopf gucken. Ne? Und dann ist man schon direkt beim anderen Thema dran und kommt wieder weiter. Mhm. Also schön, dass du es geteilt hast, Leo.
Voll. Und ich finde es immer, also jetzt von Therapeutin-Seite, super wertvoll, wenn Patientinnen auch Störgefühle zurückmelden zum Beispiel. Ne, weil das sind oft so gute Stunden, wenn man dann darüber ins Gespräch kommt, ne, und da ja vielleicht auch eine ehrliche Rückmeldung zu bekommen kann. Ne, also eigentlich, wenn es auch in der Verhaltenstherapie um die Beziehung geht, sind auch sehr, sehr kraftvolle Stunden. Und das braucht von Patientinnenseite ja richtig viel Mut auch. Für viele, ne, für manche nicht, aber für viele viel Mut auch anzusprechen. Als sie letzte Woche zu spät waren, habe ich mich total unwichtig gefühlt und das hat mich sauer gemacht. Ne?
So, voll zu Recht.
Total gut. Verstehe ich super gut, dass ihr das äußern könnt, weil vielleicht haben wir die ganze Zeit daran gearbeitet, Bedürfnisse zu äußern und dann feiere ich das total, auch eine Rückmeldung zu bekommen und mich da entschuldigen zu können und dafür Verantwortung übernehmen zu können.
Und aber auch, das finde ich auch nochmal wichtig, ich hatte jetzt auch einen Prozess, wo dann die Person etwas geäußert hat, was sie bei mir sozusagen nicht bekommt. Und ich fand das super wichtig, dass sie das reingebracht hat. Und es war aber auch so, dass ich gesagt habe, ja, ich kann Ihnen aber auch nicht das jetzt nicht die Garantie geben, dass Sie das kriegen können bei mir. Weil, ne, das ist Therapie ist auch kein, sagen wir mal, kein, und so ist das Leben ja leider auch nicht, dass ich nur Bedürfnisse äußere und die werden alle erfüllt, sondern es ist ja nun mal so, dass Bedürfnisse nicht immer erfüllt werden können. Und dann ist die Frage, wie gehe ich dann damit um wieder? Und das war zum Beispiel auch eine ganz wichtige Stunde, wo wir dann auch darauf kamen, dass es das Thema der Person immer war. Dass immer Bedürfnisse immer wieder nicht erfüllt wurden, sozusagen. Ne? Und dann Enttäuschung und dann eine Frustration entsteht. Und dass es vielleicht auch darum geht, ja, das ist auch gut, dass eine andere Person zum Beispiel ihre Grenzen achtet. Und ich kann nicht alles bekommen, das ist eine Enttäuschung, die zum Leben dazugehört. Und ich kann dann weiter gucken, wie ich da mit der Situation umgehe. Ne? Oder zu finden, was kann ich denn bekommen, wenn ich das eine nicht bekommen kann, zum Beispiel. Also deswegen, es ist, finde ich, beides wichtig. Ne? Weil also Therapie ist auch nicht nur dafür da, dass alles dann Watte ist und rosa und ich kriege alles, was ich möchte, weil hier darf ich meine Bedürfnisse äußern und da ist jetzt als Therapeutin jemand, der alles jetzt für mich macht, weil der ist mir ja zugewandt. Ne? Sonst ist auch eine Beziehung.
Diese Rolle, das sind, ja, da muss man am Anfang, jetzt bin ich wieder mein Projektmanager-Herz, da muss man ein gutes Erwartungsmanagement machen.
Das auch, ja. Ja. Ja, das stimmt.
Ja, total. Aber das finde ich, finde das so, so schön. Ich könnte euch ewig zuhören, wie ihr so quasi jetzt Anekdoten erzählt oder aus eurer Perspektive, ja, und da hatte ich das mal erlebt und da hatte ich das mal erlebt. Und das ist aber vielleicht etwas, was hierfür auch für einige Hörende total interessant sein könnte. Ihr teilt ja auch eure Geschichten und Anekdoten zum allergrößten Teil nicht, wenn ihr in andere Podcasts, so wie bei mir jetzt hier kommt, sondern in eurem eigenen Podcast. Da kann ich ja noch viel, viel mehr solcher interessanter, ich sag jetzt mal, Anekdoten hören oder eben konkrete Wissensvermittlung durch euch genießen. Vielleicht habt ihr Lust, darüber noch mal ganz kurz ein bisschen zu erzählen, weil ich kann mir total vorstellen, dass es, wie gesagt, für einige, die hier zuhören, echt spannend ist. Was kann man denn da in eurem Podcast in Glücklich Verkopft so erwarten?
Ja, super gerne. Soll ich mal starten?
Ja.
Genau, Glücklich Verkopft ist der Podcast mit Psychologin auf der Couch. Den haben wir vor 4,5 Jahren gegründet, weil wir so gemerkt haben, das ganze Wissen, was wir so bei uns aus der Therapeutenausbildung, aus dem Psychologiestudium mitgenommen haben, ist für so viele Leute hilfreich und ist für so viele Leute interessant. Und gerade auch, weil es ja lange Wartelisten gibt, weil nicht jeder sofort eine Therapie machen kann, haben wir uns überlegt, dass wir das gerne auf so eine entspannte, auf eine wissenschaftlich fundierte, aber entspannte Weise rüberbringen wollen. Und dabei ist uns total wichtig, dass es immer auch so eine Anwendbarkeit gibt. Also, dass wir gucken, wie können Hörende diese Dinge, über die wir sprechen, dann auch für sich nutzen, um zufriedener zu sein, um mit Problemen anders umzugehen. Und da haben wir mittlerweile fast 100 Folgen zu Themen wie Selbstwert, Selbstannahme, Umgang mit Gefühlen, aber auch ja verschiedene therapeutische Ansätze. Ich habe mal eine Folge zu Schreiben als Selbsthilfe zum Beispiel gemacht. Aber es geht auch um Themen so der persönlichen Weiterentwicklung. Also bei Glücklich Verkopft ist es nicht so nur therapiebezogen, sondern tatsächlich, dass wir glauben, jeder kann davon profitieren, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, sich selber besser zu verstehen. Ein überraschtes Gesicht bei Leo, noch nie gehört. Ne?
Was? Irritierend.
Ja, da haben wir
nur von minus bis null. Weiter geht es nicht.
Ja, da haben wir einen verrückten Ansatz gewählt. Genau, aber dass jeder tatsächlich da für sich total viel mit rausnehmen kann und dann wieder mit mehr Selbstverständnis auch seine Beziehung anders leben kann, anders auf andere Menschen einwirken kann und dann es wie so ein Butterfly-Effekt ist, wenn man mehr über sich weiß, freundlicher mit sich umgehen kann und dann auch mit anderen. Ja, und das ist so das, was wir da als drei Freundinnen, Wiebke gehört noch dazu, die heute nicht mit dabei ist, in Episoden so rüberbringen.
Ja, und vielleicht auch noch wichtig für die, die zuhören und die jetzt gerade auch sich für das Thema Therapieplatzbuch interessiert haben, da haben wir auch nochmal eine Folge gemacht, also ich und Wiebke, das ist Folge 62, Therapieplatzsuche heißt die auch bei uns, und da gehen wir dann noch detaillierter drauf ein, auf Dinge, ne, wo wir jetzt dachten, da ist vielleicht heute nicht genug Raum, also auch, was kann man wirklich in Notfällen machen, wie ist es mit Stationen, näheren Aufenthalten, und einfach nur, wenn jemand da gerade einen Leidensdruck hat und deswegen jetzt die Folge in deinem Podcast, Leo, angeklickt hat, vielleicht ist die Folge dann auch interessant, das nochmal so als Hinweis, ne, weil wir da gerne auch unterstützen möchten.
Die verlinken wir auf jeden Fall hier drunter einfach in den Shownotes. Dann muss da auch niemand extra durch unnötige Klicks Zeit für Suchen verschwenden oder verwenden, besser gesagt. Genau, nee, aber das finde ich total, total hilfreich. Und das ist vielleicht eine Sache, was mir jetzt gerade noch kommt, bevor ich, als ich so super überrascht geguckt habe, natürlich, das war auch ein bisschen Spaß jetzt mit bei, aber das ist ja wirklich etwas, was ich in diesem Kontext auch total interessant finde. Denn ja, wann bin ich vom Gesundheitssystem aus jetzt als Kassenpatientin dazu, in Anführungszeichen, berechtigt, Therapie zu machen? Nur dann, wenn es ein Störungsbild mit Krankheitswert gibt. Das ist ja quasi so diese Definition. Und das
müssen
halt
wir quasi überprüfen am Anfang.
Das müsst ihr überprüfen und diagnostizieren. Und ich bin einfach mal, das habe ich vorhin einmal ganz kurz auch angedeutet und das würde ich auch auf jeden Fall bekräftigen. Ich bin absolut der Meinung, dass Therapie auch einen großen Nutzen haben kann für Menschen, die eigentlich gerade jetzt in dem diagnostischen Sinne gar keinen Störungsbild mit Krankheitswert haben, weil es natürlich nicht quasi unser psychisches Erleben, unser subjektives Erleben ist nicht eine Skala von minus 10 bis 0, sondern natürlich kann man das auch noch auf einen positiven Bereich erweitern. So, und ich kann auch durch therapeutische Begleitung, sag ich mal, einfach mich selber kennenlernen, noch besser kennenlernen. Dann mache ich das Ganze noch viel mehr aus einer, ich sag mal, aus einer Haltung, aus der Fülle heraus, ja, mit Ressourcen. Dann geht es eben nicht darum, erstmal nur den allergrößten Druck loszuwerden, um überhaupt wieder klarzukommen im Alltag, sondern um einfach sich besser kennenzulernen, etc. Also wie begegnet ihr diesem Thema, dass Therapie, ja, ich sag mal, langläufig, das ändert sich ja in den letzten Jahren zum Glück auch rapide, aber langläufig eigentlich nur so ein, das ist ja nur was für Kranke und da ist es tabuisiert und stigmatisiert und ganz, ganz schrecklich alles. Und es wird auch nur in diesem Fall, wenn Leute wirklich ernsthafte Probleme haben, von Kassen übernommen. So, wie begegnet ihr dem? Weil eigentlich habt ihr da ja eine Art Kompetenz, die ja vielen Menschen helfen kann und nicht nur solchen, die ein Störungsbild mit Krankheitswert haben.
Ich finde, das ist jetzt ein großes Thema, weil das natürlich auch eben politische oder sozialrechtliche Fragestellungen aufwirft. Und also als eine Idee kommt bei mir da auch, dass ich es auch nicht so verkehrt finde, dass es diese verschiedenen Dinge gibt. Also dass es eben, wenn wirklich eine Erkrankung, also eine Störung mit Krankheitswert vorliegt, es dann eine Therapie gibt. Und dass eben Menschen, die gut im Leben stehen, die sehr funktionieren, die funktional sind, die vielleicht auch eine Therapie schon mal gemacht haben, dass man diese Therapie vielleicht auch irgendwann beendet und dann nicht einen Therapie-Marathon macht, sondern dann vielleicht guckt, okay, dann könnte ich jetzt hier vielleicht wirklich auch mal ein Coaching machen oder einen Workshop machen oder ein Retreat machen und das eben auch selber bezahlen sozusagen, ne, wenn die finanzielle Aufstellung dann da ist. Also ich finde gar nicht so schlecht, dass es da eine Unterscheidung gibt, weil die Unterscheidung ja dann auch gewährleistet, dass eben es den Menschen, die wirklich eine Erkrankung haben, dass die auch den Therapieplatz bekommen können und das auch finanziert werden kann durch die Krankenkassen. Und gleichzeitig finde ich ganz wichtig, aber auch zu sagen, dass ich das noch nie erlebt habe, also ich habe es in meiner therapeutischen Laufbahn noch nie erlebt, dass jemand zu mir gekommen ist, der gesagt hat, boah, ich weiß gar nicht, dass meine Probleme so stark sind und ich dann gesagt hätte, ja, also ehrlich gesagt, Sie haben recht, die sind wirklich nicht so gravierend und ich würde an Ihrer Stelle jetzt eher nur ein Coaching machen, sondern im Gegenteil, es ist eher Unterschied. Also es ist eher so, dass die Menschen, die vielleicht auch gerade, das ist häufig auch bei Depressionen der Fall, also sich nicht den Raum nehmen, ne, Probleme damit haben, generell nehmen zu können oder auch sich bedürftig zu zeigen, sich verletzlich zu zeigen, dass die Menschen, die mit diesen Themen kommen und denken, darf ich das überhaupt, verdiene ich das überhaupt, dass gerade da ist es dann häufig auch doch wirklich indiziert. Also das finde ich auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen.
Ich habe gerade schon ganz, ganz stark genickt, weil ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Ich hatte tatsächlich auch noch nie jemanden im Erstgespräch, dem ich dann gesagt habe, nee, Therapie ist nicht indiziert, weil, glaube ich, immer noch die Hürde auch so hoch ist und dann eher Menschen, die Psychotherapie kommen, denen es auch wirklich nicht gut geht, die auch eine psychische Diagnose dann, also die Kriterien quasi erfüllen. Also ich würde mich auch dem anschließen, was Nora gesagt hat und gleichzeitig, okay, im Idealfall gäbe es genug Psychotherapie und genug Gelder, dass jeder, der das machen möchte, auch eine machen könnte. Und ich würde zumindest denken, jeder, der neugierig auf sich ist und sich gern selbst besser verstehen möchte, ist es auch eine super wertvolle Erfahrung, dann eine Selbsterfahrung zu machen oder sich irgendwo Orte zu suchen oder unseren Podcast zu hören oder zu Workshops oder Coachings zu kommen und das dann auch zu machen, weil das kann das Leben wirklich so positiv verändern und neue Qualitäten freischalten, dass ich sagen würde, jeder, der darauf Lust hat, dem würde ich auch wünschen, dass er die Möglichkeit hat, sich auf die eine oder andere Art da besser kennenzulernen.
Ja, da würde ich mich auch anschließen, also im Sinne von, ich würde mir auch in der idealen Gesellschaft wünschen, dass die finanziellen Mittel da sind, dass jeder, der sich das wünscht, Therapie machen kann. Ne, weil das ist, finde ich auch, sagen wir mal, man kriegt Kinder, da kann es so wichtig sein, als Eltern zum Beispiel eine Therapie gemacht zu haben und seine Themen auf dem Schirm zu haben zum Beispiel, um vielleicht Themen nicht unverarbeitet weiterzugeben. Ne, und auch im Beruf, es steht ja stark im Zusammenhang auch eben mit weniger, sagen wir vielleicht Erkrankungen, die dann im späteren Lebensalter auftreten, wenn ich eben mir bestimmte, die vielleicht psychosomatischen Anteil haben, ne, wenn ich mir bestimmte Themen angeguckt habe oder so. Also im Sinne von Therapie, glaube ich, hat so viele langfristige positive Effekte auf Beruf, auf Beziehungen und auf Wirken und Sein in der Gesellschaft. Und deswegen würde ich mir wünschen, in der idealen Gesellschaft, dass jeder Therapie machen kann, der das möchte. Also kann ich mich nur anschließen.
Das ist vielleicht auch ein total, total gutes, noch nicht ganz Schlusswort, aber auf jeden Fall eine schöne Perspektive oder Haltung, dass eben Therapie im Idealfall und das ist eben auf der Metaebene natürlich Reality Bites und politische und finanzielle Themen blocken dann wieder ganz viel ab. Aber in einem Idealfall wäre es eigentlich so, dass die Auseinandersetzung mit sich selber für viele und alle Menschen, die das wollen, also für alle, die es brauchen sowieso und für alle, die es wollen eben auch, zugänglich ist. So, das ist, glaube ich, an der Stelle einfach ein Nenner, auf den wir uns einigen können. Und das war auch das, wo ich quasi mit meinem kleinen Vortrag vorher drauf hinaus wollte. Ich gucke jetzt gerade mal so ein bisschen mit auf die Uhr. Wir haben auch eine Stunde schon gequatscht, was sich für mich überhaupt nicht so anfühlt und total, total werthaltig ist in meinem Erleben. Und würde gerne aber trotzdem nochmal in eure Richtung schauen. Haben wir jetzt irgendwas hier ausgelassen, wo ihr sagt, ey, das ist aber noch so wichtig? Dann soll das natürlich auch Raum haben. Von daher lege ich den Ball mal so zwischen euch in die Mitte.
Ja, ich finde es sehr rund, sehr schönes Gespräch bis hierhin. Die Wirkfaktoren nach Grave haben wir jetzt nur zwei genauer erläutert, nämlich die therapeutische Beziehung und ich glaube auch die Problemaktualisierung. Es gibt insgesamt 5 und die sind auch sehr spannend, gerade vielleicht, wenn ihr auch in Therapie seid, um da mal zu gucken, sind die erfüllt oder will ich Therapeutin nochmal auf irgendwas vielleicht hinweisen oder einen Wunsch äußern. Wenn euch das interessiert, dann hört gerne in die Folge 58 bei uns bei Glücklich Verkopft rein. Da haben wir das Ganze auf das Thema Verlustangst angewendet. Das könnten wir auch in die Shownotes packen.
Perfekter Cliffhanger eigentlich. Ich glaube, nach dem Gespräch gehen alle rüber. So soll es sein. Top. Nora, ich schaue in deine Richtung.
Ja, für mich ist das auch total rund. Ich fand das Gespräch auch richtig schön mit dir, Leo. Das war das erste Mal, dass ich und Jessi jetzt tatsächlich in einem anderen Podcast zu Gast waren.
Nach 4,5 Jahren. Ja.
Und es war richtig schön und ich fand es schön, da ein bisschen Wissen zu teilen. Und ich würde mir auch, das würde ich nochmal an die HörerInnen zurückgeben, ich würde mir wirklich wünschen, dass mehr Menschen den Zugang zu Therapie finden oder auch zu anderen Möglichkeiten, sich mit sich selber zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und Dinge zu verändern zu können.
Ja, vielleicht ist da ja auch einfach manchmal dann so ein, ich sag mal, ja, so ein Hören von, ne, wie unterhalten sich Therapeutinnen, so wie ihr jetzt beispielsweise hier im Podcast oder bei euch oder grundsätzlich, ne, das nimmt ja auch schon ganz, ganz viel Distanz vielleicht und Hemmnis. So, ich glaube, das kann ganz oft ein ganz toller erster Schritt sein. Von daher möchte ich euch wirklich von Herzen danken, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt und einfach auch so viele wertvolle und wichtige Infos und Geschichten geteilt habt. Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht, mich mit euch beiden zu unterhalten. Vielen, vielen, vielen Dank von mir an dieser Stelle. Und wenn ihr möchtet, dann geht das letzte Wort an euch.
Vielen Dank, Leo, für die interessierten Fragen, für die schöne Wohlfühlatmosphäre, für unser erstes Podcast-Interview als Gäste, bestimmt nicht das letzte. Und vielen Dank, dass wir dieses Thema hier auch in deinen Podcast, in deine Community bringen durften, was, glaube ich, ein ganz wichtiges ist.
Ja, also auch von mir danke. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und auch an dich, der oder die du zuhörst. Nimm dich und auch deine mentale, psychische Gesundheit wichtig und nimm dich wichtig genug und hab Mut. Mut zur Veränderung würde ich gerne auch noch mitgeben.